Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Die Zukunft des Marketings wird von künstlicher Intelligenz bestimmt werden. Und die Unternehmen, die sich darauf einlassen, werden gewinnen. Das sagt Mark Benioff, CEO von Salesforce. Damit deine Organisation zu den Gewinnern gehört, war es eine super Idee, diesen Podcast zu hören. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute Jens Polomski. Jens ist ein extrem umtriebiger Experte für das ganze Thema KI und auch Co-Founder des KI-Tools Specto. So, lieber Jens, vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer nimmst.
Moin Robin, ja, schön wieder da zu sein. Ist ja schon eine Weile her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben.
Genau, und dann starten wir doch direkt mal rein. So, Mark Benioff hat gesagt, die KI-Einsätzen werden zu den Gewinnern gehören. Wie siehst du das? Ist das valide oder ist es eigentlich nur eine Masche, die KI-Tools innerhalb von Salesforce zu verkaufen?
Ich glaube ein Stück weit beides. Also natürlich erwartet man dann auch solche Aussagen von solchen Personen. Aber ich glaube schon, dass man jetzt auch in der Zeit, wo generative KI jetzt nach und nach immer nutzbarer wurde, auch gesehen hat, dass es wirklich auch gute Einsatzbereiche gibt, anders als vielleicht bei vorherigen Themen wie Krypto, nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, wo ich bis heute irgendwie einen richtig guten Use Case suche. Da hat man jetzt, glaube ich, über die letzten Jahre schon gesehen oder Monate, wie schnell das dann, je nachdem, wie sich das entwickelt, dass da schon echt was passiert. Und dementsprechend, ob es dann Gewinner und Verlierer gibt, ist ein anderes Thema. Ich glaube, da stecken noch viele andere Themen mit dabei. Stichwort Digitalisierung, wo wir auch noch einige zu knabbern haben. Aber ich glaube schon, dass da viel Potenzial drin steckt.
Dem schließe ich mich an. So, und wir haben ja zusammen schon mal einen Podcast im Juni 23 war es, also jetzt vor gut 9 Monaten aufgenommen. Da war das Thema ChatGPT war so ein halbes Jahr wirklich in der breiten Öffentlichkeit irgendwie präsent. Jetzt sind wir 9 Monate weiter, was ja, glaube ich, in KI-Zeitrechnung fast Lichtjahre auch sind. Kannst du mal einen kurzen Abriss geben? Was hat sich so seitdem aus der, sagen wir, aus so einer Vogelperspektive getan? Welche Entwicklungen sind da am wichtigsten, die du so beobachtest?
Ja, also tatsächlich gefühlt eine halbe Ewigkeit. Merke ich auch immer im Newsletter, den ich dann irgendwie schreibe, wie viel da irgendwie passiert, ob es jetzt relevant ist oder nicht, andere Sache. Aber ich glaube, was wir gesehen haben über die letzten Monate natürlich, dass mehr Modelle, mehr Anbieter auf den Markt gekommen sind. Es gibt eine breitere Auswahl von Integrationen in die Tools, wo wir eh jeden Tag mit drin hängen. Sei es ein Salesforce, sei es ein HubSpot, sei es aber auch jetzt ein Office oder auch ein Google Workspace. Und generell haben sich so ein paar, finde ich, Faktoren gerade in den letzten Wochen so ein bisschen verändert. Also ich habe gemerkt, irgendwie Geschwindigkeit ist ein Thema, Qualität ist ein Thema und auch Größe von Modellen. Also von jetzt Grok, nicht die Version von Elon Musk, sondern Grok.com, die jetzt plötzlich ein Vielfaches schneller mit Language-Modellen arbeiten können. Das heißt, man muss nicht mehr irgendwie ein paar Sekunden auf ChatGPT-Antwort warten, sondern konnte da innerhalb von einem Bruchteil von unter einer Sekunde eine Antwort bekommen. Das heißt, hier wird alles viel schneller. Das heißt, hier wird die Qualität aber auch in vielen Bereichen nochmal maßgeblich verbessert. Angefangen von Suno jetzt in der neuen Version, um KI-Songs zu generieren, was jetzt auch echt schon ziemlich sauber klingt. Bis hin natürlich zu Sora von OpenAI, wo man jetzt plötzlich sieht, okay, krass, KI-generierte Videos aus Text haben plötzlich immer mehr Nähe zu reellen Videos, die man so kennt. Und nichtsdestotrotz kann man das trotzdem dann irgendwie hoffentlich effizient nutzen. Und zu guter Letzt dann auch so Sachen wie Google Gemini 1.5. Man mag von Google und den KI-Bewegungen und Absichten halten, was man möchte, aber mit dem Gemini 1.5 Modell, mit der Pro-Version haben sie jetzt gezeigt, dass sie ein nutzbares Modell auf den Markt gebracht haben mit 1 Million Token im Kontextfenster, was ungefähr so viel ist wie knapp 700.000 Wörter, die du damit verarbeiten kannst oder 11 Stunden Musik oder 1 Stunde Video. Das heißt, hier auch dieser multimodale Ansatz in der Kombination mit einem großen Aufmerksamkeitsfenster, also was man gleichzeitig mit der KI verarbeiten kann. Das sind alles so vielfach exponentielle Entwicklungen, die irgendwie gefühlt bei mir immer wieder was anderes anstoßen. Und das hat sich, finde ich, in den letzten Monaten echt nochmal beschleunigt. Und manchmal denke ich echt so, ja, jetzt wird es so ein bisschen ruhiger und dann kommt wieder irgendwer um die Ecke und haut irgendwas raus, weil ich denke, krass, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, ich meine, was ich da als zentrale Botschaft mit rausnehme, die Geschwindigkeit und auch die Qualität. Exponentielles Wachstum hast du gerade auch mit angesprochen, nehmen zu. Also das heißt, wir haben die neuen Möglichkeiten, neuen Ideen, die da dann halt auch nutzbar werden, wachsen extrem schnell. So, und du hast vorhin auch noch das schöne Stichwort Digitalisierung in Deutschland angesprochen. Das heißt, wir sind ja bisher jetzt nicht gerade dadurch aufgefallen, dass wir besonders schnell neue Sachen, neue Möglichkeiten adaptieren. Wo siehst du Marketingteams innerhalb von insbesondere größeren Unternehmen, größeren Organisationen, was die Adaption von diesen Möglichkeiten angeht? Also haben wir da irgendwie einzelne Nerds, die da so im Experimentierstadium unterwegs sind? Oder siehst du, dass da gerade wirklich strukturell neu gedacht wird, dass neue Prozesse Prozesse implementiert wird, dass es wirklich ein zentraler Bestandteil von strategischen Überlegungen auch ist. Also wie ist so deine Wahrnehmung, was da die Marketingorganisationen angeht?
In meiner Arbeit habe ich wirklich alle Bereiche irgendwie mit dabei, von noch sehr unsicheren und ängstlichen Unternehmen bis hin zu dann wirklich Unternehmen, die Vollgas geben und irgendwie alles gefühlt umwerfen wollen. Ich habe das Gefühl, dass aber gerade im Marketing ganz oft Personen sitzen, die auch wirklich noch einen besseren Zugang zu Technologien haben, mehr ausprobieren wollen und da auch vielleicht mutiger sind und auch experimentierfreudiger, weil das gehört ja irgendwie auch zum Marketing dazu. Deswegen ist, glaube ich, Marketing ganz oft so ein Vorreiter und so eine Vorreiterposition. Ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist halt einfach das strategische Thema, dass halt Unternehmen sowas halt auch pusht und ermöglicht und halt auch die Freiräume lässt, sowas halt dann auch zu gewinnen. Leisten bzw. auszuprobieren. Ich glaube, dann wirklich für Veränderungen werden dann nach und nach die Prozesse sorgen, die dann angepasst werden, die vielleicht dann jetzt nicht nur durch KI nochmal optimiert werden können, sondern eigentlich auch schon vorher schon Potenzial hatten, nochmal auf links gekrempelt zu werden.
Wie du sagst ja gerade auch, die Freiräume einräumen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, die Ressourcen dafür bereitzustellen. Siehst du da auch mittlerweile, dass Leute explizit für diese Themen eingestellt werden oder dass bei bestehenden Personal Ressourcen dafür wirklich freigeräumt wird? Oder ist das sowas, was einfach nochmal on top kommt? Also wie handhaben Unternehmen das bisher aus deiner Sicht?
Also ganz oft ist es eher was on top kommt. Ich finde es immer sehr schön, wenn ich Unternehmen mitbekomme, dass halt wirklich dafür auch Teams geschaffen werden. Also gar nicht unbedingt Neuanstellung, sondern die Experten und Expertinnen aus vorhandenen Bereichen auch cross-funktional, die sich dann zusammenschließen und da halt dann Freiräume geschaffen werden für verschiedene Austauschformate, Entwicklungsformate, eigene Projekte, Wissensweitergabe. Und ich glaube, das ist dann wichtig, dass man da irgendein Format findet, um solche Freiräume zu schaffen. Und das kriege ich zum Glück mehr und mehr mit und versuche das auch immer mehr halt auch zu pushen und vorzuschlagen. Und das kommt bei vielen einfach gut an, so ein Format halt auch einfach mal auszuprobieren.
Siehst du da eher größere Unternehmen, die da schnell vorwärts gehen, weil mal eben so ein Team irgendwie einzustellen, das macht ja der durchschnittliche Mittelständler jetzt nicht gerade? Oder sind es auch eher die kleineren Unternehmen, die Schnellboote, die deutlich besser in der Adaption von neuen Möglichkeiten sind?
Man mag eigentlich davon ausgehen, dass man eigentlich sagen könnte, ja, die kleinen Unternehmen sind irgendwie schneller und agiler und haben da irgendwie weniger Politik- und Prozessproblematik. Aber ich sehe tatsächlich beides. Also ich hatte erst letzte Woche einen Workshop bei einem großen, ja, weltweiten Konzern im Industriebereich und die waren sehr agil unterwegs, was mich sehr gewundert hat. Gleichzeitig findet man aber auch bei kleinen Unternehmen halt total die Blockaden, wo dann sich irgendwas querstellt und dann halt nichts passiert. Also da sehe ich wirklich in allen Bereichen, dass da viele Chancen auch schon genutzt werden, egal ob groß oder klein, kann man so gar nicht machen. Aber mein erster Impuls wäre natürlich auch, große Unternehmen sind viel zu langsam. Grundsätzlich ist es meistens auch so.
Okay, dann wir müssen ja nicht jedes Klischee erfüllen, aber manchmal ist es ja auch schön, wenn Klischees dann doch auch stimmen. Du hast jetzt gerade gesagt, so als Austauschformate schaffen. Wäre das auch so deine Empfehlung? Ist das, was auch so das Outcome aus Workshops ist, dass wir einfach sagen, so die Koalition der Willigen, also die Bock auf das Thema haben, die zusammenzubringen, um überhaupt das Thema in der Organisation mal vorwärts zu bringen? Ist das so der Best-Practice-Ansatz, den du jetzt bisher hast? Oder gibt es auch noch andere Wege, wie du sagst, damit kommen Organisationen beim Thema KI zügig vorwärts?
Also ich glaube, das sind so zwei Punkte, die ich total wichtig finde. A, was du gerade auch schon angesprochen hast, die Passion zu fördern. Also wenn man jemanden im Unternehmen hat, der die Bock auf das Thema hat, was Besseres kann man eigentlich nicht passieren. Und da zu gucken, kriegt man das irgendwie mitgehebelt. Das andere, was ich total wichtig finde, ist halt wirklich diese Nähe und diesen Praxisbezug halt herzustellen. Das kann über eigene Hackathons sein, das kann über Sprintformate sein, wie auch immer man es am Ende des Tages nennt, aber dass die Leute wirklich es auch nutzen. Weil natürlich, ich gehe in ein Unternehmen rein, gebe dann Vorträge und mache dann auch Workshops mit denen zusammen und der größte Impact kommt wirklich, wenn die Leute im Unternehmen es halt einfach selber nutzen und selber Erfahrungen machen und dann auch Berührungsängste abbauen und so ein bisschen geguided daran zu gehen. Deswegen, ich glaube, man sollte A, natürlich eine Plattform schaffen, Austausch, Wissenstransfer, aber gleichzeitig auch Möglichkeiten, ob intern, extern, spielt erstmal keine Rolle, dass die Leute es auch wirklich ausprobieren und halt auch merken, was da ist und sich nicht nur vom Hörensagen da einen Eindruck vermitteln.
Was sind so die Anwendungsgebiete, wo du jetzt sagst, da geht's da kommt man am besten vorwärts auch, man kann Ergebnisse erzielen, also mit ChatGPT Texte erstellen, das haben wir, glaube ich, jetzt alle schon mal hoch und runter probiert. Das ist so das Naheliegendste gewesen, können wir jetzt seit einem Jahr alle. Und so, was sind eigentlich die Sachen, die wirklich einen Impact haben? Weil ich meine, mehr Texte, die KI generiert sind, ins Netz zu stellen, macht jetzt unternehmerisch keinen großen Impact. Also ist so zumindest mein Eindruck.
Ich glaube, da gibt es Unternehmen, die ticken da ganz anders. Nee, Spaß. Ich glaube, grundsätzlich kommuniziert man als Unternehmen viel mehr, als man denkt. Also da auch zu gucken, ich meine, gerade mit ChatGPT Texte schreiben, Texte umwandeln, anpassen, validieren, Feedback geben etc. Und man kommuniziert oft mehr, als man denkt, extern sowie intern. Und da einfach mal zu gucken, wo sind eigentlich die Wege, wo sind die Prozesse, wo wir mit Inhalten arbeiten. Das kann ein Blogbeitrag sein, das kann aber auch irgendwie eine Arbeitsanweisung sein oder eine Ticketerstellung. Und was wir auch sehen bei Specto, ist, dass ganz oft so wirklich individuelle Use Cases da sind, wo man auch als quasi mit dem Blick von außen gar nicht drauf kommt. Also es sind oft so interne Prozesse, die einfach gewachsen sind, die total das Potenzial haben, die aber oft so individuell sind, dass es da keinen Sinn macht. Also auch zu gucken, wie arbeitet man intern, was macht man den ganzen Tag und das mal auf links zu krempeln. Das sehe ich als enorme Chance oder enorme Möglichkeit und da nicht unbedingt mit einem Interface wie ChatGPT, sondern zu gucken, die Technologie halt wirklich zu nutzen, ob es ein Frontend gibt oder nicht, ist ein anderes Thema. Da ist aber schon möglich. Und den Zugang zu Wissen zu schaffen. Also auch die Möglichkeit, das, was man tut, was man lernt, was man für Fehler macht, was man für Erfolge hat, all das wirklich strukturiert abrufbar zu machen, sei es über einen, ich glaube, Confluence hat mittlerweile auch eine KI-Funktion, aber hier einfach auch Zeit zu sparen, indem man halt solche unnötigen Sachen, Fragen etc. einfach schneller beantworten kann. Das sehe ich als großen Hebel und einfach auch in Zukunft, hatte ich ja gerade auch mit Gemini kurz angesprochen, dieses medienübergreifende Arbeiten. Also dass man immer weiter wegkommt von dem, ich habe nur ein Video und das Video bleibt Video und fertig, sondern auch zu gucken, also auch was aus Marketing-Sicht distributionsmäßig, ich habe ein Video, daraus kann ich aber in Zukunft wahrscheinlich dann sehr schnell eine Runde PowerPoint-Slides machen, einen Blogbeitrag sowieso, Social Media posten alle Richtung und wahrscheinlich nochmal mit Sora dann von OpenAI aus dem Video nochmal vorne hinten was editieren und hab dann nochmal ein Short, was dann noch irgendwie optimierter ist. Also das sehe ich auch in Zukunft total spannend. Und last but not least bei mir wirklich das Ding als Sparringspartner zu sehen, die KI. Also ich komme regelmäßig, sehr regelmäßig an die Limits von der Plus-Version von GPT. Von der GPT, das nervt mich dann immer, da muss ich immer andere Wege finden. Aber da einfach als Sparringspartner ranzugehen und Ideen zu validieren, Ideen in Austausch zu geben. Gerade wenn man dann auch im Homeoffice ist, ist es da super, wenn man jemand hat, der dann einfach mal Feedback gibt. Aber das ist halt meiner Meinung nach total wertvoll, um auch das, was man im Kopf hat, einfach nur weiter zu spinnen. Gar nicht zum Ersetzen, sondern einfach um auch in Inspiring zu gehen für alles.
Also den letzten Punkt finde ich auch einer, der ist aus, so nehme ich es wahr, noch total unterschätzt, wirklich so diese zweite Meinung einholen. Oder ich mache es auch, dass ich dann mir Ideen generieren lasse oder halt eben irgendwie drei Ideen reinschmeiße und dann mal irgendwie mir Feedback dazu hole. Oder wie würdest du das Ganze ausformulieren, um da einfach mal eine neue Perspektive dann mit reinzubekommen? Finde ich deutlich spannender, als irgendwie einfach nur Texte generieren zu lassen oder sowas, weil das, finde ich, stößt oft auch irgendwie dann an, sagen wir, Grenzen, dass es irgendwie spannende, gute Inhalte sind und tatsächlich die KI als Sparringspartner auch für strategische Fragen und sowas zu nutzen, das nicht eins zu eins dann übernehmen, sondern einfach nur um die eigene Perspektive nochmal um einen weiteren Blickwinkel zu erweitern, finde ich total unterschätzt und kann ich absolut empfehlen.
Absolut und mein Tipp auch, was ich immer häufiger bei mir mache, es gibt ja bei der Plus-Version oder ab der Plus-Version von ChatGPT diese GPTs, die man sich selber bauen kann, also quasi eigene ChatGPTs mit den entsprechenden Customer Instruction und auch Wissen und was ich immer mehr merke, wenn ich Use Cases bei mir habe, die ich häufiger mache, beispielsweise eine Validierung, eine Strategieabfrage, wo ich eigentlich immer wahrscheinlich einen ähnlichen Prompt schreibe und sage, ich möchte das haben und ich möchte den Output haben und hier ist mein Input. Und wenn ich solche Use Cases bei mir persönlich identifiziere, baue ich mir ganz schnell einen GPT daraus und habe den dann ganz fix ja in der Rückhand. Ganz konkretes Beispiel, ich habe ganz oft, dass ich Bilder in Midjourney generiere, beispielsweise für Slides und da will ich einfach eine detailliertere Beschreibung eines Bildes und ich habe mir einfach einen eigenen kleinen Midjourney-GPT gebaut, wo ich dann sage, ich gebe einfach mal stumpf zwei, drei Wörter ein, was ich gerne auf dem Bild hätte und bekomme dann fünf Ideen, die genauso aufgebaut sind in dem Format, wie ich es gerne für Midjourney brauche und spare mir da einfach viel Arbeit im hin und her prompten.
So, und jetzt sitzen hier Leute am Hörer quasi und sagen so, eine GPT bauen? Was? Wie? Wie kann ich das denn machen? Kannst du das mal, sag ich mal, nerd-unkompatibel, relativ simpel erklären, wie man da mit starten kann?
Klar, ist natürlich auf der Tonspur immer so ein bisschen schwierig, aber wenn man das Ab Plus, also Plus und Teams bei ChatGPT hat man die Möglichkeit, quasi eigene oder GPTs zu nutzen. Das sind quasi eigene, individuelle, spezialisierte ChatGPTs, die mit einer bestimmten Anweisung oder auch hochgeladenen Daten arbeiten können. Da gibt es mittlerweile einen relativ großen Marktplatz wirklich von OpenAI mit nach eigenen Angaben 3 Millionen GPTs. Ich glaube nicht, dass es so viele sind. Und die kann man dann durchsuchen. Man kann verschiedene GPTs auch nutzen. Man kann sie auch teilen. Und das ist einfach super, um halt wirklich eigene Use Cases zu machen. Man kann sogar so weit gehen, dass man APIs damit verbindet. Das heißt auch, dass ein ChatGPT mit einer bestimmten Datenquelle spricht und damit quasi interagiert. Das kann ein SEO-Tool beispielsweise sein oder auch ein Google Analytics. Alles, was mit APIs verbunden werden kann, hat da eine Möglichkeit. Ist auf jeden Fall ganz cool, um gerade auch sehr schnell kleinere Use Cases als GPT abzudecken und kann dann auch entsprechend geteilt werden. Das heißt, man kann es entweder in den GPT-Store stellen, dass dann alle Menschen dieser Welt das nutzen und finden können, oder so limitieren, dass es nur über einen Link findbar ist. Das heißt, man kann das dann auch im Team teilen. Ich kenne auch manche Agenturen, die das dann ihre eigenen GPTs für ihre Agentur dann einfach gebaut haben. Ihr bestimmt auch, oder?
Yep. Und du hast jetzt vorhin mal eben kurz nebenbei erwähnt, ich hatte es auch beim Intro gesagt, du bist Co-Founder von Specto. Kannst du da mal einen Einblick geben? Was macht ihr da genau? Welches Problem von Unternehmen löst ihr mit dem Tool?
Genau, wir lösen eigentlich so drei große Probleme. Einmal das Thema Datenschutz, einmal das Thema Enablement und einmal das Thema Use Cases. Das heißt, wir unterstützen wirklich Unternehmen dabei mit einer technologischen Lösung, die wir datenschutzkonform, so gut es geht, einbinden können, in Europa gehostet, sogar on-premise, je nachdem, was die Anforderungen sind, da wirklich Use Cases zu finden, die fürs Unternehmen Sinn machen, mit den Integrationen, mit den Daten, die auch Sinn machen, und das halt aber halt in so einer entweder Oberfläche oder auch im Backend, dass auch wirklich alle im Unternehmen dann sehr einfachen Zugang zu finden und man nicht dann irgendwie Promptlisten hin und her schickt oder das 30 Mal neu tippt und halt erst auch die Integrationen, die halt Sinn machen. Und da merken wir selber, letztes Mal von einem Kunden ein paar Use Cases zugeschickt bekommen und keiner von uns hätte daran gedacht, an diese Use Cases, weil sie so speziell sind und so individuell. Und ich glaube, da schlummert viel, wenn man einmal dieses, auch wenn ich das Wort nicht gerne nutze, aber diesen Mindset irgendwie eröffnet, was die Möglichkeiten von KI-Systemen sind. Ich glaube, dann entstehen ganz, ganz viele Use-Case-Unternehmen und genau dabei begleiten wir halt Unternehmen.
Okay. So, du hast jetzt an Tools. Also Specto, wer es noch nicht kennt, gerne mal anschauen. Ich glaube, insbesondere für größere Organisationen, besonders um das Enablement voranzutreiben, super spannend. Du hast natürlich ChatGPT genannt, auch deine eigenen GPTs bauen. Du hast Midjourney erwähnt. Ich erinnere mich auch noch an Suno zur Generierung von Musikschnipseln. Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber was sind sonst so KI-Tools, die bei dir im Alltag nicht mehr wegzudenken sind?
Ich glaube, du hast schon mal den großen Teil wirklich abgedeckt. Ich glaube, die Power kommt dann wirklich auch durch Integration in Tools oder in Arbeitsprozesse. Was ich mittlerweile immer mehr nutze, ist auch wirklich Make.com, also ähnlich wie Zapier, um verschiedene Apps miteinander zu verbinden und da halt wirklich mit KI-Systemen oder mit OpenAI in dem Sinne zu arbeiten und da halt wirklich Automatisierung anzustoßen, die es vorher vielleicht auch schon gab, die mit KI zu verbessern, Sachen umzuändern, zu automatisieren. Da ist super, super viel Möglichkeiten noch drin und Make hat, glaube ich, auch mehrere tausend Integrationen, wo man wirklich alles miteinander verbinden kann und das nutzen auch teilweise schon echt viele, viele Teams und da kann man auch mit KI echt nochmal viel, viel machen. Ansonsten 11 Labs, wenn es Richtung Stimme geht, kommt meiner Meinung nach nichts dran vorbei, aktuell bei der Qualität und ja, dann hoffentlich auch bald Sora von OpenAI und ansonsten beim Videobereich nutze ich nicht wirklich produktiv, sondern eher wirklich zur Darstellung der aktuellen Qualität, dann Runway, die aktuell dann noch State of the Art sind, bis Sora dann raus ist.
Und wir haben jetzt hauptsächlich auch oder sehr, sehr stark über das Thema generative KI gesprochen, also wirklich Erstellung von Inhalten dann auch als Fokus. Ist auch das aus meiner Wahrnehmung das, was im Marketing-Kontext sehr stark immer thematisiert und diskutiert wird. KI kann ja aber viel mehr. Also ich meine auch so dieses ganze Thema Datenanalyse und auch Automatisierung vorantreiben sind aus meiner Sicht aus einer strategischen und prozessualen Perspektive durchaus noch völlig unterschätzt im Marketing Kontext. Wie siehst du das? Also was ist so der größere Hebel aus deiner Sicht? Ist wirklich so dieses Inhalte erstellen oder dann tatsächlich der analytische Teil? Oder sagst du, naja, das eine tun, ohne das andere zu lassen?
Ich glaube ganz klar, ganz oft ist das Thema Automatisierung ein Hebel, der eigentlich schon vor Jahren hätte gezogen werden können und gehebelt werden können. Wo man jetzt vielleicht dann in den Punkt kommt, wo man sagt, ich gucke mir das Thema mal an, dann schmeißt man noch irgendwie den KI-Mantel drüber und dann hat man plötzlich irgendwie gute Automatisierung. Aber ich glaube, sehe ich ganz oft bei Workshops, da würde es in der Regel auch schon reichen, einfach Make vorzustellen und zu sagen, nutzt einfach Make für eure Prozesse. KI, das machen wir mal außen vor. Ich glaube, viele haben noch nicht die Hausaufgaben gemacht und ich glaube, wo man aufpassen sollte, dass man jetzt KI als Allheilmittel sieht und denkt so, ja, okay, ich habe die letzten Jahre keine Datenbereinigung gemacht, mein Datenmanagement war irgendwie doof, ich habe 20.000 Silos, jetzt kommt KI und macht alles besser. Ich glaube, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, die Kombination ist wirklich aus. Und gerade Datenanalyse, klar, da haben wir noch das Thema mit dem Halluzinieren bei den Systemen, wenn man da generative KI drauflässt, ist ein Problem, ist eine Herausforderung in dem Bereich, aber wird dran gearbeitet. Aber ich glaube, gerade die Kombination aus Automatisierung, den Blick wirklich für die eigenen Prozesse und dann auch den generativen Ansatz, dass Inhalte halt wirklich erweitert werden können oder verstanden in Anführungszeichen werden können, ich glaube, da sehe ich in der Kombination extreme Hebel.
Ja, und ich meine, beim Thema Data gibt es ja schon seit Ewigkeiten die Prämisse Shit in, Shit out. Das wird durch KI ja nicht besser, sondern wahrscheinlich eher dann sogar noch schlimmer, weil du hast dann natürlich auch das Thema, dass eine KI auch mal gerne halluziniert und dann auch noch Informationen dazu erfindet. Also ich kann auch verstehen, dass das Unternehmen da vorsichtig sind beim Thema auch Datenanalyse. Weil ich meine, am Anfang, als ChatGPT aufkam, oder beziehungsweise das Interface, wo dann irgendwelche Excel-Kundenlisten hochgeladen worden sind, wo man denkt, also datenschutztechnisch, ouch. Also insofern verstehe ich, dass da es gewisse gedankliche Hürden auch gibt. Ist das aus deiner Sicht das größte Problem? Also so diese Ängste davor?
Ja, also diese Ängste und wie du gerade auch mit einem sehr guten Beispiel belegt hattest, das fehlende Wissen auch teilweise über die Technologie oder was man da vor sich hat. Also natürlich sollte man da keine personenbezogenen und sensiblen Daten hochladen, aber das ist, wenn man einmal verstanden hat, was das Ding tut, eigentlich offensichtlich, weil im Endeffekt würden die wenigsten, würde ich mal behaupten, ihre Kundendaten einfach bei Facebook hochladen und sagen, hier, ich stelle es in eine private Gruppe oder keine Ahnung was. Das passiert ja in der Regel, hoffe ich, auch nicht. Und ich glaube, das ist total wichtig, dieses Wissen halt aufzubauen, so grundlegend. Was haben wir da? Was bedienen wir da? Wie werden Antworten erstellt? Sitzen da ganz viele kleine Männchen, digitale, die sich irgendwie Antworten überlegen und die dann zurückspielen. Und das sehe ich auch gerade aktuell enorm als wichtigen Punkt, diese Grundlagen noch zu vermitteln, weil aktuell ist es noch nicht so, dass KI einfach überall drin ist und wir keine Kontrolle mehr haben, sondern wir haben immer noch einen Einfluss darauf. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wir wissen, was bedienen wir da gerade, auch im Hinblick auf die Zukunft, wo es halt immer mehr einfach da ist, wo wir sowieso arbeiten. Und ich glaube, da wirklich Ängste abzubauen, Berührungsängste vor allen Dingen, ist total wichtig, aber auch total der Hebel.
So, wie kann ich mein Marketing-Team in Sachen KI fitter machen? Wie kann ich die Potenziale nutzen? Darüber habe ich jetzt mit Jens sehr intensiv gesprochen und wir haben einen wilden Ritt durch all die Möglichkeiten gemacht. Ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Wir haben unseren letzten Podcast nämlich im Juni 23, also vor gut 9 Monaten, aufgenommen, was aus, sag ich mal, KI-Perspektive ein sehr, sehr langer Zeitraum ist. Was hat sich seitdem getan? Der wichtigste Punkt zusammengefasst ist einfach, die Geschwindigkeit hat zugelegt und auch die Qualität von dem Outcome, wenn ich die KI füttere oder befrage, steigt extrem stark an, insbesondere nicht nur, wenn es um Texte geht, sondern auch, wenn es um Video, wenn es um Ton und wenn es um Sprachausgabe geht. Da passiert eine ganze Menge und wir sind da gerade so in der exponentiellen Entwicklung. Immer wenn man das Gefühl hat, so jetzt ist gerade ein bisschen ruhiger, sagt Jens, dann kommt irgendwie was ein neuer Anbieter um die Ecke und revolutioniert einfach mal oder setzt einfach einen neuen Standard. Wenn ich mein Marketing-Team fit machen will und möchte, dass das ganze Thema KI mehr genutzt wird, besser genutzt wird, ist es wichtig, die Ressourcen dafür freizuräumen, also dass die Leute einfach auch die Freiräume haben, sich damit zu beschäftigen, dass sie ins Experimentieren kommen, dass sie selber wirklich aktiv in die Umsetzung gehen. Das ist der wichtigste Schritt, um auch die geistigen Hürden da zu überspringen, einfach zu sagen, mal ausprobieren und dann sukzessive KI in die täglichen Prozesse auch mit einzubinden. Und dafür ist natürlich auch wichtig, dass das von oben herab von den Unternehmen auch gewünscht und reingedrückt wird und so eine Koalition der Willigen, habe ich es jetzt vorhin mal genannt, zu schaffen. Also die Leute, die Bock darauf haben, die intrinsisch motiviert sind, die zusammenzubringen, damit sie ausprobieren, voneinander lernen, Fehler machen und sich sukzessive da nach vorne arbeiten. So aus Jens Erfahrung, die Unternehmen, es ist unabhängig davon, ob sie sehr groß oder klein sind, es ist eher so eine Mindset-Frage. Und es gibt sehr große Konzerne, die wahnsinnig schnell bei dem Thema vorangehen. Und es gibt kleine Unternehmen, die sich irgendwie total schwer damit tun. Also wichtig ist einfach so, diese Bereitschaft zu schaffen und diese Ängste und Hürden in den Köpfen der Leute abzubauen. Und wenn das der Fall sein soll, dann am besten auch bei Themen ansetzen, die im Alltag einen Unterschied machen können. Also das heißt, Prozesse und Kommunikation sowohl nach außen als auch nach innen, da KI zu nutzen, um diese besser zu machen, sorgt dafür, dass alle Leute, die Lust darauf haben, dass ihnen das Wissen zugänglich gemacht wird, was in dieser Organisation auch vorhanden ist und dass sie dann KI halt eben auch medienübergreifend nutzen und nicht einfach nur anfangen, Texte zu generieren, sondern auch in das Thema Automatisierung von Prozessen rein.
eingehen, dass sie nicht nur in Texten denken, sondern vielleicht halt eben auch Bildgenerierung machen und halt eben auch so diese ganzen Quellen miteinander verbinden. Tools wie make.com können da extrem ja hilfreich sein. Ansonsten sind die Tools, die Jens tagtäglich einsetzt, wenig überraschend. Also es ist ChatGPT, da dann gerne auch eigene GPTs bauen für die eigene Organisation, um spezifische Probleme zu lösen. Bildgenerierung mit Midjourney, Musikgenerierung mit Suno, also es sind eher die Standards. Also daran sieht man, es lohnt sich gar nicht, sich permanent mit neuen Tools zu beschäftigen, sondern die bestehenden Möglichkeiten halt zu nutzen, um dann entsprechend halt eben auch ja es tief in die Organisation mit reinzubringen, baut dafür die Ängste in den Köpfen der Leute ab, bringt sie in die Umsetzung und dann steht eigentlich einer rosigen Zukunft im Marketing mit großartigen KI-generierten Inhalten und mit durch KI automatisierten Prozessen nichts mehr im Wege. So, Jens, was habe ich vergessen?
Boah, also man könnte einfach nur das Ende hören, hätte dann schon die perfekte Zusammenfassung. Nee, hast du hervorragend zusammengefasst. Ich glaube, da gibt es einfach viele Möglichkeiten, Prozesse jetzt irgendwie entspannter zu machen, qualitativ hochwertiger. Und klar, ich meine, im Marketing ist ja so, wir haben ja nie zu wenig zu tun. Wir haben immer noch irgendwie was wir noch mehr vermarkten können. Und ich glaube, wenn man dann schaut oder wenn man dann erstmal merkt, wie dann auch nervige Prozesse vielleicht nicht komplett wegautomatisiert werden, sondern vielleicht ein bisschen verbessert werden, dass man seinen eigenen Grips in wirklich relevantere Sachen reinbringt, dann hat man da auch wirklich sehr viel mehr Spaß, sehr, sehr schnell.
Wunderbar, dann bleibt mir noch zu sagen, ich packe sämtliche Links zu den Tools in die Shownotes. Ich packe auch den Link zu Jens' Webseite und zu Jens' extrem empfehlenswerten Newsletter mit in die Shownotes, denn da gibt es regelmäßig Updates zu bestehenden Tools, zu neuen Tools und wenn du tiefer in dieses Thema KI reingehen willst, dann kommst du eigentlich an Jens auch nicht vorbei. Also insofern schau mal, was da in den Shownotes auf dich wartet und dann hast du da, glaube ich, sehr schönes Werkzeug an der Hand, um dich da tiefer mit zu beschäftigen und auch dein Team drumherum da zu enablen. So, lieber Jens, vielen, vielen Dank für all die Insights. Es war wie immer ein Riesenfest mit dir.
Ja, vielen Dank, Robin, für die Einladung. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auf unser nächstes Bierchen.
Da freue ich mich auch drauf. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung und natürlich nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren und mit 5 Sternen zu bewerten. Damit machst du mich sehr, sehr glücklich. Und in diesem Sinne sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.